Ich durfte ja schon am Freitagabend in der Jugendgruppe sein. Da haben wir schon einiges über David nachgedacht und das werde ich heute Morgen in der Predigt tun mit euch. Und habe mich auch gefreut, gestern mit den Männern hier zusammen zu sein und gemeinsam Gottes Wort anzusehen. Das war wirklich sehr erfrischend. Vielen Dank für diese Einladung und die Möglichkeit, euch auf diesem Weg zu begegnen. Ihr dürft eure Bibel schon mal aufschlagen. Im ersten Buch Samuel, im Kapitel 16, da beginnt so die Geschichte von, der Bericht über die Geschichte Davids. Ich denke, eure Kinder kennen David alle schon ziemlich gut aus den Kinderstunden und aus den Familienandachten. Ist ja sicherlich eine der beeindruckenden Persönlichkeiten des Alten Testaments, durch an dessen Beispiel Gott vieles deutlich macht über sein eigenes Wesen und über den Umgang mit uns Menschen. Wir kennen David als den starken Helden, der Goliath niederstreckt. Wir kennen ihn als den tüchtigen König, unter dessen Kriegsführung Israel seine weiteste Ausdehnung erreicht hat. Wir kennen seinen starken Glauben in verschiedenen Herausforderungen. Wir kennen aber auch sein sanftmütiges und demütiges Herz. Wir kennen die starke Bewegung seiner Seele, wenn wir die Psalmen lesen. Und wir wären vielleicht alle gerne wie David. Würden gerne das Gleiche vielleicht erleben wie er. So die Highlights auf jeden Fall. Aber ob wir auch bereit wären, seinen Weg zu gehen, ob wir manchmal uns Gedanken gemacht haben, wie wurde David der Mann, von dem wir in der Bibel lesen. Das ist nicht einfach in einem Labor geschehen oder 3 Jahre Bibelschule und hinterher war alles klar. Er ging durch eine Schule Gottes, um ihn zu dem Mann zu reifen, der er sein sollte nach dem Willen Gottes. Er hat auch vieles Schmerzhafte erleben müssen durch die Hand anderer Menschen. Er hat ihm vieles zugemutet, weil er einfach den Mann herausprägen wollte, den er sich vorgestellt hatte, der ein Mann nach Gottes Herzen ist, so wie er ja angekündigt worden war, damit Gott verherrlicht wird und wir ein gutes Beispiel haben für unser Leben heute. Es fiel mir auf, dass David sehr viele Verletzungen erlebt hat in seinem Leben. Und wir reden ja manchmal auch davon, sagen, oh, du hast mich verletzt. Ja, manchmal ist das auch unvermeidlich. Wir wissen, seit dem Sündenfall gibt es Dornen und Disteln und an denen verletzt man sich eben. Und nur vergessen, nicht nur die anderen haben Dornen und Disteln, um uns zu verletzen. Wir haben sie auch. Und wir schauen mal ganz kurz einige dieser besonderen Situationen an, die in Davids Leben, so denke ich jedenfalls, sehr schmerzhaft waren. Er war nach Kapitel 16, Vers 14 für eine gewisse Zeit an den Königshof gerufen, weil Saul ja immer wieder von einem bösen Geist vom Herrn geplagt war. Und dann hat er seine Harfe gespielt, weiß ich, ob er auch gesungen hat dazu, und dann hat das nachgelassen. Und das muss ja eine außergewöhnliche Erfahrung gewesen sein, ja, wenn man so geplagt ist, wie es Saul war, was immer das auch genau gewesen ist, das muss sehr schlimm gewesen sein. Und dann kommt so ein junger Kerl und spielt Musik und ich beruhige mich. Das muss ja eine starke Wirkung haben und man muss ja auch eine gewisse Dankbarkeit vielleicht entwickeln. Nun war die Geschichte mit Goliath passiert. David hatte Goliath besiegt und damit ja Israel befreit von einer schrecklichen Sklaverei. Und am Ende der Geschichte im Kapitel 17, da heißt es im Vers 57, als nun David zurückkam, nachdem er den Philister erschlagen hatte, nahm ihn Abner und brachte ihn vor Saul und er hatte den Kopf des Philisters in seiner Hand. Saul sagte zu ihm, wessen Sohn bist du, junger Mann? Das war oft die Art und Weise zu fragen, wer bist du eigentlich? Wo kommst du denn her? Er hatte gar nicht mehr vor Augen, wer dieser junge Mann gewesen war, oder er hatte sich nie darum bemüht, wer der war, den Gott gebraucht hatte, um ihm zu helfen. Später kennen wir die Geschichte, will Saul ihn mehrfach töten. Er ist lange Jahre auf der Flucht vor seinem eigenen Schwiegervater. Was das bedeutet, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich hatte einen sehr liebevollen Schwiegervater. Dann hat er Betrug im eigenen Haus erlebt. Sein Sohn Amnon wird krank, aber nicht nur am Leib, sondern, oder er wird nicht krank am Leib, sondern war krank vor Lust nach seiner Halbschwester Tamar. Und er hat dann diese List ersonnen, sich krank zu stellen und zu bitten, dass die Tamar kommt und ihn pflegt. Und der David in seiner Arglosigkeit hat das natürlich bewilligt. Und wie betrogen muss sich der Vater vorgekommen sein, als er dann hört, dass Tamar von Amnon vergewaltigt wurde. Wie entsetzlich muss es gewesen sein, 2 Jahre später zu hören, dass sein Sohn Absalom seinen Halbbruder Amnon tötet wegen dieser Geschichte. Und schließlich er vor Absalom fliehen muss, um sein Leben laufen muss und diese schreckliche Erfahrung unter Saul er noch einmal durchlaufen muss. Und auf der Flucht begegnet ihm Shimi oder Simei nach Bibelübersetzung, der ihn mit Dreck bewirft und ihm sagt, das ist alles nur passiert und für dich, das hast du verdient, weil du bist ja schuld am Tode Sauls und seines Hauses. Und das war ja schreckliche Lüge. Genau das Gegenteil war wahr. Dann hat er einen Ratgeber Ahitophel und der läuft über zum Absalom, um den zu beraten, zu Lasten Davids. Und im Psalm 27, Vers 10 lesen wir, und da wird es ein bisschen unsicher von der Übersetzung her, aber einige Übersetzungen sagen, wenn mich auch mein Vater und meine Mutter verlassen, der Herr nimmt mich auf. Manche übersetzen, selbst wenn es so passieren würde, dann würde der Herr mich aufnehmen. Andere übersetzen es eher so, mein Vater und meine Mutter verlassen mich, wie auch immer. Jedenfalls der Name David, der Geliebte, war nicht unbedingt in seinem Lebensprogramm so sichtbar. Also der verhätschelte Jüngste der Familie war er ganz gewiss nicht. Er war ja der Jüngste. Und wir wissen, wie das oft in den Familien ist. Der Jüngste, der hat dann, viele Erzieher, nicht nur die Eltern, sondern auch die älteren Geschwister. Aber manchmal werden die Jüngsten auch ein bisschen verwöhnt und die Eltern werden ein bisschen milder, sodass die alten, älteren Geschwister sagen, wir hätten das damals nicht tun dürfen. Dafür der Geliebte, Und dann kommt diese Geschichte, auf die ich besonders eingehen will, im Kapitel 16. Wenn wir bedenken aus der Geschichte, dass David wirklich ein Mann war, der den Herrn kannte und liebte. Und dann kommt Samuel zu Besuch. Vers 4, Samuel tat, wie der Herr gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt, gingen ihm entgegen und sagten, ist es Friede, dass du kommst? Er sagte, ja, Friede, ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne, in Klammer, ohne David, und lud sie zum Opfer. Gerade der die innigste Beziehung zum Herrn hatte, vielleicht als einziger in der Familie überhaupt eine lebendige Beziehung zu Gott hatte, ausgerechnet er fehlt bei dem Jahrhundert-Highlight der Familie Isais, denn das kam nicht alle 14 Tage vor, dass der Samuel zu Besuch kam und sie die Special Guests waren für ihn, um mit ihm gemeinsam die Opfermahlzeit einzunehmen. Gerade für ihn, der später dichten würde im Psalm 27, O Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt, als dann Gottesdienst gefeiert wird in seinem eigenen Haus, war er draußen auf der Weide irgendwo und hat ein paar Schäfchen beaufsichtigt. Wie schmerzhaft das gewesen sein muss, das kann ich mir kaum vorstellen. Und dann kam ja die Wahl des Königs. Das hat er natürlich nicht so mitbekommen, aber man hat es ihm sicherlich hinterher erzählt. Und bei der Wahl des möglichen Königs kam er nicht mal in Betracht. Als der Isai die 7 Söhne hat vorbeigehen lassen und jedes Mal hat Gott den Daumen gesenkt, da steht der Isai völlig ratlos da und denkt, ja, du wolltest doch einen von meinen Söhnen zum König salben, aber mit keinem bist du zufrieden. Und er kommt nicht mal selber auf die Idee, dass er noch einen Sohn hat. Samuel muss ihn fragen, sind das alle deine Söhne? Und dann sagt er, ach so, stimmt ja, kannst vergessen. Ah ja, weißt du, ist eh nur der Kleine. Aber es war ja kein 5-Jähriger mehr. Er kam nicht mal in Betracht. Und wenn du eine empfindsame Seele hast, wie sie David ohne Zweifel hatte, wenn du so durch deine Geschichte und durch die Psalmen gehst, dann kannst du vielleicht ein bisschen erahnen, was das, wie man neudeutsch sagt, mit ihm gemacht hat. Das sind echte Verletzungen. Das ist wirklich demütigend. Und dann gucken wir mal ins Kapitel 17 hinein, das ist die Geschichte mit David und Goliath. Wir wissen, seine drei ältesten Brüder waren ja im Kampf, also in Anführungszeichen Kampf. Und David wird vom Vater geschickt, nimm mal ein bisschen Essen mit, also Proviant und versorge sie und frag, wie es geht. Und er tut das. Und dann erkundigt er sich, was ist denn hier los eigentlich, was ist das da für ein Riese und was wird Gott dem geben, der dem den Kopf abschlägt? Und so erkundigt er sich und wundert sich, dass kein einziger, auch keiner von seinen drei älteren Brüdern mal das Herz in die Hand nimmt und sagt, und jetzt ist aber mal genug, Goliath. Und während er sich da erkundigt, kriegen das seine Brüder mit, sind vielleicht peinlich berührt, dass ausgerechnet der Jüngste Mut hat. Aber was sagen sie? Vers 28, Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn mit den Männern reden und Eliabs Zorn brannte gegen David und er sagte, warum bist du herabgekommen und wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit und deines Herzens Bosheit wohl. Du bist herabgekommen, um den Kampf zu sehen. Also die paar Schafe, du bist ja eh zu nichts tauglich, nur so ein paar Schäfchen, kannst du mal drauf aufpassen und nicht mal das machst du richtig. Und jetzt kommst du daher und machst dir den großen Zampano und gibst an und redest große, schwingst große Reden. Sie hatten wohl ganz vergessen, was in Kapitel 16, Vers 18 die Knechte Sauls über ihn gesagt hatten. Sie hatten gesagt, das war das Thema am Samstagabend, er ist ein des Zeitenspiels kundig, ein tapferer Mann, ein Kriegsmann, verständig in seinen Reden und schön und der Herr ist mit ihm. Das war allen klar, nur nicht seiner eigenen Familie. Nun ja, der Prophet im eigenen Haus, kann man vielleicht auch manchmal sagen, gilt ja manchmal wenig. Und David antwortet im Vers 29, was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Das will diese Frage heißen. Was habe ich denn nun gemacht? Ich habe ja nur eine Frage gestellt. Und wenn mich einer sagt, was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht, dann impliziert das natürlich, er hat schon viele Vorwürfe bekommen, die ungerechtfertigt waren. Und deswegen reagiert er so. Darf ich denn gar nichts sagen? Ist ja nur eine Frage. So wird das auch an einigen Stellen übersetzt. Und man unterstellt ihm Vermessenheit und Bosheit und Stolz und erkennt nicht, da ist ein Mann, der den Herrn kennt und der Mut hat, und dem es um die Ehre Gottes geht. Und das sind nur einige Bemerkungen aus der Kindheit und der Jugend von David. Und da sonst über die Familie nichts berichtet wird, über den Umgang innerhalb der Familie, können wir davon ausgehen, das war die Atmosphäre, in der David aufgewachsen ist. Das ist es, was es zu sagen gab über die Familie, sonst nichts. Nichts von schönen Familienurlauben und gemütlichen Grillabend auf der Terrasse und liebevolle Mama, die ihn umsorgte. Was sahen diese Leute? Manchmal sehen ja die am nächsten sind, am wenigsten, wes Geistes Kind ein Mensch ist. Samuel hatte ja gesagt zu Isai, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Und was sahen sie? Sie sahen auf jeden Fall nicht, was im Herzen und David war. Und dann kommt ich kann da leider jetzt heute Morgen nicht drauf eingehen, vielleicht sparen wir es uns auf für die Gemeindefreizeit, im Kapitel 22, da heißt es ja, dass David in eine Höhle entkam, auf der Flucht vor Saul, die Höhle Adullam. Nach Vers 3, da haben sich allerlei Männer zu ihm versammelt, die in Not und Schulden und im Herzen erbittert waren. Eine seelsorgerlich erfahrene Frau mit Psychiatrie-Hintergrund hat gesagt, das war die erste Psychiatrie, was hier so Männer mit verbitterten Herzen und voller Schulden und verkrachte Existenzen und ja. Und was lesen wir im Vers 2? Völlig überraschend. Nein, Vers 1, Entschuldigung, Vers 1b. Als das seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters hörten, kamen sie dorthin. zu ihm hinab. Auf einmal war er gut. Jetzt auf einmal hatte er Führungsqualitäten bewiesen. Er war zu einer gewissen Hoffnung geworden, einem Geheimtipp für die Rettung Israels. Und da auf einmal sind sie gekommen. Wir lesen nichts von einer Veränderung in ihrem Denken über David oder gar eine Klärung ihrer Beziehung. Sie waren einfach da und David nimmt sie einfach auf. Wenn du in der Seelsorge tätig bist und jemand würde dir diese Geschichte erzählen, sagen so, das war meine Kindheit und Jugend, da würdest du, wenn du ein bisschen Ahnung hast, tief durchatmen und denken, und was kommt jetzt? Was erzählt diese Person über sich jetzt? Was ist aus ihr geworden? Wie ist sie drauf? Was ist sie jetzt für eine Persönlichkeit? Nun, David hätte mit dieser Geschichte eine zerstörte Persönlichkeit werden können, mit einem ziemlich ramponierten, wenn vielleicht sogar nicht ganz untergegangenen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl, das hätte er werden können. Aber er hätte auch ein Tyrann werden können wie Abimelech oder wie Jephtha, von denen wir im Buch der Richter lesen, die, als sie die Möglichkeit hatten, an die Macht zu kommen, gleich ganze Familien ausgerottet hat. Der eine hat seine ganzen Halbbrüder umgebracht, nur um seine Macht zu sichern. Und das hätte aus David werden können. Ich dachte an diese Schulattentäter, von denen man öfter gehört hat. Die gibt's nicht nur im fernen Amerika, sondern 30 Kilometer östlich von Stuttgart. Ihr habt vielleicht noch Winnenden in Erinnerung, wo ein junger Bursche 16 Leute umbringt. Und wenn man dann später liest, was das für ein Junge war, wie der so drauf war, was es für eine Persönlichkeit war, wie kaputt solche Leute gewesen sind, dann wundert man sich, dass sowas nicht noch öfter passiert. Und David hätte auch so ein Amokläufer werden können, der seine innere Aggression und sein zerstörtes Selbstbewusstsein nach außen trägt und sich an der ganzen Welt rächt für das, was er in seiner eigenen Familie erlebt hat. Und er konnte aber auch ein gesunder Mensch werden, ein geistlicher Mann wie Josef vielleicht oder wie das größte aller Vorbilder, wie unser Herr Jesus selber. Wir können zum Beispiel etwas lesen in Psalm 71. Der Psalm 71 ist nun nicht überschrieben ausdrücklich als ein Psalm Davids, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es ein davidischer Psalm ist. Und da lesen wir zum Beispiel im Vers 5 etwas über ihn. Psalm 71, Vers 5. Denn du bist meine Zuversicht, Herr, Herr, meine Hoffnung von meiner Jugend an. Also von Kind auf wurdest du meine Hoffnung. Vers 17. Gott, du hast mich von Jugend auf gelehrt. Und bis jetzt verkündige ich deine Wunder. Nicht meine Eltern haben mich gelehrt oder meine großen Brüder, sondern du, Herr. So schön zu sehen, wie dieser Junge mit dem, was wir jetzt so kurz betrachtet haben über ihn und versucht haben, uns hineinzudenken, was das mit ihm gemacht haben kann, dass der sagt, du bist meine Hoffnung gewesen von meiner Kindheit an. Du bist der, der mich gelehrt hat von meiner Jugend an. Herr, du bist meine Antwort. Und wenn ihr noch weiter blättert in dem Psalm 78, dann lesen wir ganz am Schluss etwas über David. Das wird Psalm 78 ab Vers 70 benannt. Dass Gott seinen Knecht David erwählte, ihn von den Herden der Schafe nahm. Von den säugenden Schafen holte er ihn, damit er sein Volk Jakob weiden sollte, sein Erbe Israel. Und er weidete sie mit lauterem Herzen und leitete sie mit verständiger Hand. Das war aus diesem Mann geworden, der von seiner Herkunft alle anderen Voraussetzungen hatte als die, die er gebraucht hätte, um ein geistlicher Führer Israels zu sein. Aber weil er sich in Gott barg und von Gott gelehrt war, blieb er nicht an seiner Geschichte hängen. Und ich möchte drei Dinge uns heute Morgen nennen, die wir lernen können für unser Leben, wenn wir vielleicht selbst auch schwierige Dinge in unserem Leben erlebt haben, vielleicht in unserer Kindheit und Jugend oder jetzt, vielleicht auch in einer schwierigen Ehe, in einer schwierigen Familiensituation oder was immer dich auch betrifft. Das Erste, was wir lernen können, ist, Gott ist größer als deine Biografie. Gott ist größer als deine Biografie. Das Handeln anderer Menschen an uns muss uns weder beherrschen, noch darf es uns Ausreden bringen. Ich bin ja halt so ein armer Kerl, weil. Und dann hat dir irgendein Psychiater gesagt, weil deine Vorfahren so und so waren, kannst du ja eigentlich gar nichts dafür. Weil du wenig Anerkennung und Liebe bekommen hast, deswegen bist du nicht fähig zu lieben. Ja, aus uns sind wir das alle nicht. Wir sind nicht geborene Liebe, das sind wir nicht. Es ist nur einer, der Liebe ist, und das ist Gott selbst. Wenn ihr mal in den ersten Petrusbrief hineinblättert, wo wir eine grundsätzliche Aussage haben über unsere Erlösung, möchte ich einen kleinen Aspekt vielleicht betonen. 1. Petrusbrief, Kapitel 1 und dort in ab Vers 18. 1. Petrus 1, Vers 18. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst seid von euren nichtigen, von den Vätern überlieferten Lebensweise, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Wir müssen also nicht so bleiben, wie wir es durch unsere natürliche Vererbung oder durch die Prägung oder durch die Erziehung geworden sind, sondern Christus hat uns erlöst, auch von all dem, was unser Leben geprägt hat. Er ist größer als unsere Biografie. Unsere Prägung aus unseren Herkunftsfamilien ist ja sehr unterschiedlich. Wir sind natürlich alle ein Stück weit Ergebnis auch unserer Familiengeschichte, mit allem Plus und allem Minus. Wir merken manchmal auch, dass gewisse Verhaltensweisen, auch sündige Verhaltensweisen, sich in manchen Familien stark ausgeprägt haben. Und wir merken, ich bin auch nicht besser wie meine Väter, wie es Elia unterm Wacholder gesagt hat. Ich komme aus einer Familie, wo Hurerei und Ehebruch eine große Auswirkung hatte. Und das muss man wahrnehmen. Ich bin nicht besser wie meine Väter. Und wenn der Herr mich nicht errettet hätte in seiner Gnade und befähigt hätte, durch seinen Heiligen Geist ein reines und treues Eheleben zu führen, weiß ich nicht, was aus mir geworden wäre. Gott ist größer als unsere Biografie. Und manchmal sind wir unseren Vorfahren ähnlicher, als uns das lieb sein kann. Na, welcher Sohn hat nicht schon über seinen Vater gesäuft, oder? Warte nur ein paar Jahre und irgendwann seufzt dein Sohn über dich. Und du merkst, ups, es sind ja genau die gleichen Dinge, die mich an meinem Vater so aufgeregt haben. Also ihr Jugendlichen, seid ein bisschen barmherzig mit euren alten Herrschaften. Wir dürfen lernen, die vollbrachte Erlösung für uns in Anspruch zu nehmen, auch für all die Prägungen, die unser Leben vielleicht beschädigt haben. Das geht nicht von jetzt auf nachher, so ein kleines Gebetchen und dann ist alles gut. Wir sind gerufen, nach dem Neuen Testament den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Aber wir wissen, unser Glaube hat Substanz. Und die Substanz unseres Glaubens ist, dass es ist vollbracht, unseres Herrn. Das ist das Erste, was ich betonen will, was wir lernen, auch aus schwierigen Situationen, ob es die Lebensgeschichte der Vergangenheit oder der Gegenwart ist oder auch, dass Menschen dir heute Unrecht tun an deinem Arbeitsplatz oder wo immer dir Menschen auch Verletzungen oder Beschwerden zufügen. Das Zweite, was ich betonen will, wer vergeben lernt, bleibt nicht Opfer. Wer vergeben lernt, bleibt nicht Opfer. Vergebung hat auch mit Reife zu tun. Verantwortung für mein eigenes Leben zu übernehmen und nicht nur zurückzuschauen und zu sagen, naja, das sind die und die Schuld, die haben mein Leben vermurkst. Das hat mit Reife zu tun. Wenn wir wachsen im Herrn, werden wir aufhören, andere Menschen zu beschuldigen, verantwortlich zu machen für unser Leben. Denn vor allen Dingen, wenn wir Christen geworden sind, ist diese Ausrede uns aus den Händen genommen. Dann dürfen wir uns wahrnehmen, wir dürfen sagen, jawohl, das ist meine Geschichte und ich sehe auch manche Schäden in meinem Leben, die sind Realität und nicht alle lösen sich in Luft auf. Aber ich muss nicht daran stehen bleiben. Gerade dann, wenn wir enttäuscht sind von Menschen, in die wir große Erwartungen gesetzt hatten. Ich dachte an Josef, der im Gefängnis war und der wurde ja übel behandelt von seiner Familie und dann Potiphas Frau, wir kennen diese Geschichte ja, und dann kommt er ins Gefängnis und dann heißt es über ihn einfach nur, der Herr war mit ihm. Und in meiner alten Lutherbibel stand dann immer, Josef war ein glücklicher Mann. Wow. Im Knast der damaligen Zeit. Schaut, nicht die Schuld anderer Menschen ist das eigentlich Schlimme in unserem Leben, sondern was wir daraus machen, wie wir damit umgehen, welche Konsequenzen wir ziehen. Wir dürfen uns weigern, an dem stehen zu bleiben, was geschehen ist. Wir dürfen uns weigern, an dem stehen zu bleiben, was geschehen ist. Wir dürfen auf die Gnade Gottes nach vorne sehen und es ist wahr, was 2. Korinther 5, Vers 17 sagt, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Noch einmal, ich bin kein Phantast. Das ist dann alles auch ein Prozess, dass wir das Leben lernen, dass wir das erfassen lernen, dass wir das Glauben lernen, dass das Realität wird, dass das verwirklicht wird in uns. Das ist ein lebenslanger Prozess vielleicht, dass das Evangelium in uns zur Wirkung kommt. Und wer dann vergibt, der erlaubt es nicht mehr länger, dem anderen meine Identität zu bestimmen. Viele reden immer nur von denen, die ihnen Böses getan haben und je länger du darüber redest, desto mehr erlaubst du, dass dieser Mensch, der dir gerade Böses tut, dein Leben bestimmt, deine Identität bestimmt. Und wir dürfen eine andere Identität ergreifen und das ist, wer bin ich in Christus durch die Gnade Gottes? Das ist unsere Antwort. Und wer vergibt, der weigert sich weiterhin Opfer zu bleiben. Dann wisst ihr, es ist einer das große Opfer geworden. Der am Kreuz von Golgatha hing, der wurde das Opfer. Und er hat getragen. Und Geschwister, was mir einmal, und ich dürfte mal mitblättern, wenn ihr wollt, in Jesaja 53 ganz groß wurde. Jesus hat nicht nur unsere Sünden ans Kreuz getragen. Schaut mal, was in Jesaja 53, Vers 4 und Vers 5 steht. Jesaja 53, Vers 4. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud unsere Schmerzen auf sich. Das bringt manche dazu, die sagen, siehst du, Gott will keine Krankheit. Er will, dass alle gesund werden. Er hat ja alle unsere Krankheiten getragen. Schwierig, das als Theologie zu verkaufen. Ich kenne Leute, die wirklich dem Herrn vertraut haben und er hat sie gesund gemacht. Halleluja, kann ich dazu nur sagen. Aber ich glaube, hier ist etwas anderes gemeint. Das sehen wir gleich aus dem Zusammenhang. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und hier fiel mir mal etwas ganz Wichtiges auf. Er redet von zwei verschiedenen Bereichen. Er redet von Schuld und Sünde. Das ist also die Übertretung des Wortes Gottes und seine Auswirkung vor Gott. Ich begehe Sünde und damit bin ich schuldig. Und das hat er getragen ans Kreuz. Ein für alle Mal wurde er zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in Christus. Und dann redet er von Krankheit und Schmerzen. Redet er auch. Das steht ja da. Können wir nicht drüber weggehen und nicht nur sagen, was es nicht bedeutet. Und ich sage euch meine Erkenntnis, die ich gerne durch euch ergänzen lasse. Das ist die Auswirkung der Sünde. Das sind die Folgen der Sünde. Der Sünde, die ich an mir selbst begangen habe oder die andere an mir begangen haben. Weißt du, ich habe den Jugendlichen ein bisschen erklärt, ich komme aus sehr schwierigen Familienverhältnissen, da sind schlimme Dinge passiert. Das sind Menschen an mir schuldig geworden. Mein eigener Vater und meine eigene Mutter sind schwer schuldig geworden an mir. Und das hat Auswirkungen gehabt auf mich. Und das war zunächst mal nicht meine Schuld, sondern ihre. Und dann zu wissen, mein Herr hat nicht nur meine Sünden getragen, die ich begangen habe, sondern er hat auch die Konsequenzen meiner Sünde getragen und auch die Konsequenzen der Sünde, die an mir begangen wurde, wie zum Beispiel durch meine Eltern. Das ist meine große Hoffnung für Menschen, bei denen man die Folgen der Sünde sehen kann. Jesus ist nicht nur fähig und willig, Sünden zu vergeben, sondern er ist auch willig und fähig, die Folgen von Sünde zu heilen. Und deswegen richten wir den Blick auf Jesus und nicht mehr auf den anderen, der an uns schuldig wurde, sondern das Wort Gottes sagt uns immer wieder, lasst uns aber aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und es ist wahr, was Paulus im Ende vom Philipperbrief schreibt, Philipper 4, Vers 19, mein Gott wird all euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum an Herrlichkeit in Christus. Das ist die große Botschaft des Evangeliums. Das ist unsere große Hoffnung für unser geistliches Leben. Das ist unsere große Hoffnung für alles Arbeiten an Menschen, denen man die Folge der Sünde manchmal schon im Gesicht geschrieben sieht. Und da, wo Menschen so zu Jesus kommen, erleben sie das, was David im Psalm 34 zum Beispiel sagt. Und wir lesen ähnliche Gedanken an anderen Stellen der Schrift. Psalm 34, Vers 19. Der Herr ist nahe bei denen, deren Herz zerbrochen ist und hilft denen, deren Geist zerschlagen ist. Der Gerechte muss viel leiden, aber der Herr hilft ihm aus dem Allem. David blieb ein Mensch mit Schwächen und Versagen, das wissen wir sehr gut. Und manche Schrammen seines Lebens, die sind nie auspoliert worden. Ich habe viele psychisch kranke Menschen begleitet und habe die, die sich von Jesus dienen lassen, ein gutes Stück weit gesund werden lassen. Manchem spürte man den Mangel immer noch an. Aber dann zu sehen, wie Gott diese schwachen Gefäße gebraucht hat zur Verherrlichung seines Namens, wie sie ihm gedient haben, wie ihr Leben Frucht gebracht hat für die Ewigkeit, das hat mich immer beeindruckt. Ich habe neulich einer älteren Schwester, die ist jetzt 80 geworden, geschrieben, du bist für mich ein Wunder der Gnade Gottes. Sie war schwerst psychisch krank, mit schweren Psychosen, tiefsten Depressionen. Und in ihrer Schwachheit hat sie sich dem Herrn ausgeliefert und wurde ein Segen auch für mich persönlich. Ich will nicht so mit dem charismatischen Irrtum sagen, komm zu Jesus und alles ist gut. Nein, es ist ein guter Kampf des Glaubens, aber es ist eben ein Kampf des Glaubens an die vollkommene Erlösung in Christus. Das ist das Zweite, was wir lernen dürfen, wenn wir durch schwierige Situationen gingen. Das Erste habe ich gesagt, Gott ist größer als deine Biografie. Das Zweite ist, wer vergeben lernt, bleibt nicht Opfer. Und dann möchte ich zum Schluss noch das Dritte sagen, wir machen uns in Jesus fest. Wir machen uns in Jesus fest. Und jetzt möchte ich mich euch zum Schluss noch den Psalm 23 lesen. Und ich gehe mal davon aus, den kann ja jeder auswendig. Müsstet eure Bibel wahrscheinlich kaum aufschlagen, was trotzdem gut ihr tut's. Und wir lesen ihn jetzt mal vor dem Hintergrund dessen, was ich jetzt aus Davids Leben beschrieben habe oder versucht habe zu beschreiben und seiner Wirkungen und all der Dinge, die wir jetzt gesagt haben. Und vor diesem Hintergrund des Erlebens und der Prägung und des Umgangs von anderen Menschen David gegenüber lesen wir jetzt den Psalm 23. Und dann gewinnt er vielleicht nochmal eine andere Betonung. Der Herr ist mein Hirte. mir wird nichts mangeln. Das heißt, wenn man mir auch vieles nimmt oder vorenthält, er ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Wenn ich auch vieles nicht bekommen habe von dem, was ich mir erhofft und erwünscht habe und es vielleicht auch zu erwarten gewesen wäre, der Herr ist mein Hirte und weil ich ihn habe, wird mir nichts mangeln. Er wird uns nicht alle unsere Wünsche erfüllen, aber gewiss alle unsere Bedürfnisse. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Ja, dieser Herr sättigt mich und stillt meine Bedürfnisse. Ich habe gestern ein Buch erwähnt, das ich mal zu einer Predigtvorbereitung für eine Predigtserie genommen habe, das Buch von Jim Burke. Gott ist mehr als genug. Und da kannst du noch mehr darüber nachlesen. Er stillt meine Bedürfnisse. Ich erwarte das nicht von anderen Menschen. Und ich fabriziere das auch nicht selber. Er weidet mich auf einer grünen Aue und er führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. In englischen Übersetzungen liest du, he restores my soul. Er stellt sie wieder her, er macht sie wieder heil, er macht sie wieder gesund. Die Seele, die verletzt wurde, er stellt meine Seele wieder her. Er bringt wieder zurecht. Und er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Mein Vater hat mir den Weg nicht gebahnt. Als Samuel da war, wurde ich weder zum Opfergottesdienst eingeladen, noch hat er an mich gedacht, dass ich vielleicht der König von Israel werden könnte. Aber Gott hat meinen Weg bereitet. Und wenn man mir auch gar nichts zutraut und wenn man mich überhaupt nicht auf der Rechnung hatte, mein Gott macht aus meinem Leben das, was er sich vorgenommen hat, egal wie meine Geschichte ist und egal wie Menschen mit mir umgehen. Er führt mich. Und wenn ich auch wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn ich wandere im finsteren Tal der Ablehnung und der Verachtung und der Einsamkeit und boshaften Verhaltens anderer Menschen, wenn ich auch in diesen Tälern wandere. Und er hat uns nicht versprochen, dass er uns das erspart. Er hat uns gar nicht gesagt, dass er uns irgendwas erspart. Er hat nicht gesagt, wenn du mir nachfolgst, wirst du auf Rosen gebettet und nur noch auf sonnigen Höhen wandeln und nur noch Zionslieder trällern. Nein. Aber wenn ich auch wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Warum? Weil du bei mir bist. Ich hatte mal eine Situation vor vielen Jahren, da hatten mir Brüder so zugesetzt, dass ich völlig am Ende war. Ich war so verzweifelt und es war einfach nur noch schlimm. Und ich sehe mich noch knien vor meinem Sessel, an dem ich immer meine stille Zeit machte, um mein Herz auszuschütten vor meinem Herrn, all meine Not, all dies Gekränktsein und auch die Angst vor diesen Menschen, die mir so zugesetzt haben. Und ich hoffe, dass euch das nicht anstößig ist, aber ich hatte fast das Gefühl, ich sage das mal sehr vorsichtig, weil ich es nicht beschreiben kann, dass der Herr direkt neben meinem Sessel steht. Und ich habe keine Stimme gehört. Aber auf einmal war das der Satz, ich bin bei dir, so lebendig in meinem Herzen, als hätte ich die Stimme des Herrn selber gehört. Und dann durfte ich erfassen, Herr, wenn du bei mir bist, was soll mir denn geschehen? Hat doch einer mal gedichtet im Psalm 27. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Und dann durfte ich wieder Mut fassen. Du bist bei mir, auch in diesem dunklen Tal, wo man so mit mir umgeht. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ja, Herr, bei der Opfermahlzeit mit Samuel hat man mich völlig vergessen. Hat gar nicht daran gedacht, dass ich daran Interesse haben könnte, dass ich mir das freuen könnte, dass das ein Highlight meines Lebens sein würde. Zu diesem Tisch hat man mich nicht eingeladen. Und jetzt hätte er ein Leben lang mit diesem Groll rumlaufen können. Mein Vater hat mich vergessen. Ich durfte nicht bei diesem einmaligen Gottesdienst dabei sein. Nein, er konnte dichten, du bereitest vor mir einen Tisch. Sogar im Angesicht meiner Feinde. Und du salbst mein Haupt mit Öl. Mein Vater hat mich nicht auf der Rechnung gehabt, dass ich gesalbt werden könnte zum König Israels. Aber du, und du hast mein Haupt gesalbt mit Öl. Nur Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Wenn man mich auch nicht gut behandelt, wenn man mich auch übersieht, auch wenn die Menschen mich nicht behandeln nach dem, was mein Name heißt, der Geliebte, aber ich darf wissen, nur Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, weil ich in deiner Hand bin. Von dir kommt nur Gutes und nur Barmherzigkeit. Selbst in der Züchtigung, das wissen wir ja, wenn der Herr liebt, gell? So, denn er zieht er ja auch. Und ich werde immer da im Haus des Herrn bleiben. Wenn ich auch bei Samuels Besuch übersehen worden bin, ich durfte ins Haus des Herrn gehen. Ich durfte in der Gegenwart Gottes sein, in der Stiftshütte. Den Tempelbau, der wurde ihm ja nicht mehr gestattet, aber im Herzen hat er im Tempel schon gelebt. Niemand kann mich von dir trennen, Herr. Niemand kann mir vorenthalten, was du mir zu schenken hast, durch deine Liebe und deine Güte. Und bei dir werde ich bleiben. Die anderen hatten nur das eine Highlight. Samuel ging und da war die Sache vorbei. Aber ich darf bleiben in deiner Gegenwart. Und nichts wird mich aus deiner Hand reißen. Niemand wird mich von dir scheiden. Ich habe am Anfang gesagt, David ist ein beeindruckendes Beispiel. Und wir hätten vielleicht alle schon manchmal gedacht, wäre toll gewesen, auch so ein Leben zu haben wie David. Bist du immer noch sicher, dass du das willst? Weißt du, ich will nicht das Leben von David und ich will auch nicht das Leben von Georg Müller, den du erwähnt hast, das will ich gar nicht. Nicht, dass ich das gering achte, ich will nur ein Leben. Nämlich das Leben, das Gott mit Michael Happle vorhat. Das ist ein Original, das gibt es nur einmal auf dieser Welt, zum Glück. Und das ist gut. Und da schreibt Gott seine ganz besondere Geschichte. Und egal, was geschieht, Geschwister, am Ende geht es nur um eines. Ob ich in Christus mein ganzes Genüge habe. Jesus ist die Antwort. Haben wir früher manchmal gesungen bei Evangelisationen. Ja, Jesus ist die Antwort, die du dir ersehnst. Ja, und das ist immer noch wahr. Und er ist es auch. Wir machen das immer so bei uns zu Hause. Ich bin immer so frech und mache das hier auch. Wenn die Predigt zu Ende ist, dann haben wir erstmal einen kleinen Moment der Stille. Und das schlage ich vor, dass wir das jetzt auch machen wollen. So eine, zwei Minuten einfach Stille, dass du nachdenken kannst, vor Gott vielleicht ihm eine Antwort geben kannst oder holst dann einen Terminkalender raus und sagst, Herr, wann hast du mal Zeit für mich? Wir müssen mal ausführlicher miteinander sprechen über das für heute Morgen. Also beim Herrn brauchen wir ja keinen Termin, das wisst ihr ja, aber ihr habt vielleicht keinen. Und ich schließe dann noch später ab. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dieser vollkommene Gott bist, dass du den Überblick über unser Leben hast, dass du nicht nur den Moment kennst, so wie wir, oder die Vergangenheit, sondern dass du sogar unseren Zieleinlauf im Himmel kennst. Kennst du unsere Zukunft und was du aus unserem Leben noch machen wirst? Du weißt doch, warum manche Dinge in unserem Leben geschehen und vielleicht geschehen mussten. Warum du gewisse Dinge in unser Leben hineingeordnet hast. Und wir danken für das mutmachende Beispiel von David, der viel Schweres erlebt hat. Aber an dem du dich verherrlicht hast, weil seine Seele an dir hing und weil er dich lernte zu suchen. Und er hat dich gesucht, weil du dich ihm geoffenbart hast. Und darum beten wir für uns, Herr, dass du dich uns immer wieder neu offenbarst, damit wir dich sehen in der Schrift, wer du bist. Und dass du dein Wort immer wieder neu in unser Leben hinein übersetzt, was diese tiefen Wahrheiten jetzt für heute bedeuten. Und all das will uns immer wieder zu dir führen, weil du die Antwort bist. Und weil du nicht nur für unsere Sünden und unsere Schuld ans Kreuz gegangen bist, sondern weil du auch unsere Schmerzen und unsere Krankheit getragen hast, all das, was die Sünde verursacht hat in unserem Leben. Und wenn wir auch manche Narben noch behalten, von dem wir unser Leben in der Vergangenheit war, so willst du es dennoch zur Herrlichkeit machen und dich in unserem Leben offenbaren, damit dein Leben in uns sichtbar wird. Danke, dass wir in dir einen so wunderbaren Herrn haben. Und hilf jedem, was für sich persönlich auch zu erfassen, und hilf ihm vielleicht in seinem ganz kleinen Alltag, das anzunehmen und anzuwenden zu deiner Ehre. Danke, dass du uns dazu durch deinen Heiligen Geist befähigst und erleuchtest und deine Kraft in uns zur Wirkung kommt. Danke, Herr. Amen.